Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Folge 14. Die Freischärlerin. Eine Novelle aus der Pfälzer Revolution von 1849 von Friedrich Albrecht Karcher. So lautet ihr Untertitel. Sie erschien 1851, also vor genau 170 Jahren in Kaiserslautern. Was so auf den ersten Blick etwas historisch verstaubt anmutet, ist in Wirklichkeit in vielen Hinsichten verblüffend aktuell. Literaturhistorisch der einzige Roman über die pfälzisch-badische Revolution von 1848-49, zumindest in der Pfalz. Also eigentlich eine kleine Sensation, die aber gründlich vergessen und verdrängt und auch bewusst unterdrückt wurde, um dann wiederentdeckt und 1977 wieder aufgelegt zu werden, und zwar im Verlag Roter Stern Frankfurt. Und heute wieder vergriffen ist, nur antiquarisch ist das Buch erhältlich und es ist auch wieder gründlich vergessen. Das ist eigentlich eine Schande, denn der Roman ist durchaus auch ein feministisches Plädoyer und ein Stück Dokumentarliteratur avant la lettre. Das werden wir Ihnen in dieser Folge beweisen. Wir, das sind diesmal die SWR-Kulturjournalistin und Lyrikperformerin Kerstin Bachtler, der Literaturaktivist und Buchhändler der Blauen Blume, Murphy Burkhardt, und mein Name ist Theo Schneider. Vielleicht zuerst mal eine kurze Skizze des historischen Hintergrunds, der sicher nicht allen präsent ist. Es beginnt mit der Französischen Revolution. Murphy, ich guck dich an, denn das waren die Leute aus deiner Gegend, wo du herstammst, aus der Südwestpfalz, nämlich um Fischbach, Dahn, Bergzabern rum. Als erste, nämlich schon wenige Wochen nach dem Sturm auf die Bastille in Paris, ihre Barone und Amtmänner davon gejagt. Man würde heute sagen, das Land und den Wald sozialisiert und unter sich aufgeteilt und versucht, sich selbst zu verwalten. Nicht die Mainzer Republik war die erste Republik auf deutschem Boden, sondern die Bergzabener Republik, wo dieser kleine Ort mit noch 12, 13, 14 Dörfern der Umgebung sich als Republik erklärt und verfasst hat und offiziell auch in Paris um Aufnahme in den Staatenbund mit Frankreich gebeten hat, der ihm auch gewährt worden ist. Und man muss eigentlich diese Republik noch mehr bewundern oder respektieren als die Mainzer, denn da war das französische Heer da. In Bergzabern war kein französisches Heer da. Im Gegenteil, die Reaktion hat in Landau, in der Festung Landau gehockt. Das heißt, die Pfalz ist ja dann 1794 zu dem revolutionären Frankreich gekommen und blieb es bis zum Wiener Kongress von 1816. Sie hat damit vor Napoleon, aber auch mit Napoleon, bürgerliche Freiheiten, Verfasstheiten, Gesetze, zum Beispiel den Code Napoleon, gehabt, den es in allen anderen deutschen Ecken und Enden und Staaten nicht gab. Und damit in der Bevölkerung, vor allen Dingen in der Mittelschicht, muss man sagen, das, was man heute als Mittelschicht bezeichnen würde, ein Bewusstsein für Demokratie, für die Wurzeln der Demokratie geschaffen, was man später eben auch gesehen hat. 1832 im Hambacher Fest und dann eben 1848, 49 in der gesetzlichen Bewegung um das, was in der Paulskirche beschlossen worden war, auch tatsächlich durchzusetzen gegen die Fürsten.
Ja, und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass von den pfälzischen Abgeordneten relativ viele auf der klar linken Seite waren und die auch durchaus zu Hause ein Ansehen hatten. Also das waren nicht Abgehobene, die in Frankfurt diskutiert haben und zu Hause keine Basis, sondern die Basis war da. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig.
Auch darüber berichtet das Buch und ich würde gleich das schon mal lesen, nämlich mit welcher Ausführlichkeit und Genauigkeit auch sie diese verschiedenen Strömungen während der Jahre 1848, 49 behandelt. Immer die Bedenklichkeiten, unterbrach ihn Robert. Es liegt ein Fluch auf dem deutschen Charakter, dass wir vor lauter Bedenken kaum zum Denken, viel weniger aber zum Handeln kommen. Man muss an Gian Corona denken, ja, wenn man sowas liest, 1849, 50 geschrieben. Sie sprechen mir aus der Seele, fiel lebhaft Flora ein, die Hauptfigur des Romans. Doch, ich wollte nicht unterbrechen, fahren Sie fort. Der junge Mann aber schwieg und seine Blicke ruhten bewundert auf dem geröteten Gesicht des schönen Mädchens. Edmund ergriff dagegen wieder das Wort. Ich gebe zu, dass der Deutsche im Allgemeinen zu bedenklich oder zu bedächtig und im Handeln oft sehr unpraktisch ist. Allein es ist ungerecht, ihm vorzuwerfen, dass er nie zum Handeln komme. Ich habe im Gegenteil die Dreistigkeit zu behaupten, dass er nur zu oft durch vorschnelles Handeln seine Pläne scheitern gemacht, indem er noch nicht die Kräfte hatte, sein Werk zu vollenden. Auf die unnütz angewendeten Kraftanstrengungen folgt dann immer eine Erschlaffung und ein Rückschlag. Steht es zum Beispiel nicht fest, dass die pfälzischen Demonstrationen im Jahr 1832, das waren die Juristen in Zweibrücken vor allen Dingen, die gegen das Königreich Bayern und dessen Versuche, die französischen Freiheiten, wie das damals hieß, also vordemokratische Rechte, bürgerliche Freiheiten, wieder zu kappen und abzuschneiden. Das waren diese Demonstrationen von 1832, das Hambacher Fest und im folgenden Jahre das Frankfurter Studentenattentat uns in jenen traurigen Zustand zurückgeworfen haben, welcher der Revolution von 1848 voranging. Dass im Jahr 1848 selbst Heckers unüberlegter Freischarenzug die Reaktion zuerst wieder vorgerufen, der unglückliche Barrikadenkampf am 18. September in Frankfurt, dieser zwar erwachten, aber noch immer ohnmächtigen Reaktion wieder alle Waffen gegen das Volk in die Hände geliefert hat. So wird hier mit einer Seite, weniger als einer Seite, schon das historische Umfeld dieser Zeit charakterisiert.
Ich glaube, dass Karcher das schon sehr gut macht, dass immer wieder solche kurzen Zusammenfassungen, das ist relativ am Anfang bei diesem der Zusammenkunft in der Fruchthalle, und er macht das aber auch später immer wieder, dass er so kurz zusammenfasst, ja, sagen wir mal, das politische Umfeld. Und das macht es übrigens auch, das kann man von vornherein mal sagen, auch lesbar, 180 Jahre später noch. Ne?
Ja. Wendet ja auch diesen Trick an, dadurch finde ich, wird es auch sehr lesbar, dass wir natürlich diese Zusammenfassungen haben, aber dann ganz viel auch, dass es im Gespräch erst entwickelt wird. Eigentlich ist schon klar, er weiß natürlich, er hat was mitzuteilen, aber er verpackt es wirklich geschickt, dass er die zum Teil ja sehr komplexen politischen Hintergründe, dass er sie quasi systematisch aufteilen kann, indem er sie verschiedenen Redepartnern zuteilt, und dadurch, finde ich, wird es doch alles relativ übersichtlich, und das finde ich sehr geschickt gemacht.
Vielleicht sollten wir einfach mal die Handlung, den Inhalt dieser Novelle oder dieses Romans kurz nacherzählen. Es gibt zwei sozusagen Hauptstränge. Der eine ist die Politik, und die Politik findet hier in Kaiserslautern statt, unmittelbar vor der Nase des Autors, nur ein Haus weiter. Und das zweite ist eine offensichtlich erfundene Story, eine Liebesgeschichte zwischen Robert, so heißt die eine Hauptfigur, und Flora, so heißt die andere Hauptfigur. Das sind beide mit der Rebellion, mit der Revolution sympathisierende junge Menschen, die an der Revolution beteiligt sind.
Und das auch noch ganz bewusst reflektiert, wo ich auch denke, also das ist auch erzählerisch ganz spannend, dass er dann ab und zu sagt, um, meine lieben Leser, Sie nicht länger mit der Politik zu langweilen, aber wo er zwischendrin auch immer wieder kurz sagt, so kommen wir jetzt zurück zu unserem Liebespaar, denn das ist doch das, was alle vor allem wissen wollen, wie es mit den beiden weitergeht. Am wichtigsten ist natürlich, sind die politischen Geschehnisse, aber er teilt sie tatsächlich sehr, sehr verträglich ein.
Ja, und er ist absolut auch auf der Höhe der Zeit. Wenn wir uns überlegen, was es bis 1850 an populärer Literatur gab.
Wobei, das muss man zugestehen, dass jetzt stilistisch nicht das aller bewunderungswürdigste Werk ist, denn vorher gab es ja Goethe, und vorher gab es Schiller und andere Größen des deutschen Literaturbetriebs.
Er hat ja vorher, also bevor er die Freischallerin geschrieben hat, sogenannte Fasnachtsspiele gemacht. Und die Fasnachtsspiele waren ja auch nicht unpolitisch. Und die waren ja auch ein Mittel, um Kritik zu üben, um Obere lächerlich zu machen. Und wenn er dort geschrieben hat, dann hat er das ja auch gekonnt oder gekannt. Und manches hat er dann in die Novelle transportiert, habe ich das Gefühl. Weil er ja auch sehr dialogstark ist, ne?
Das finde ich auch. Und man hat wirklich ganz oft auch das Gefühl, hier, ich sehe eine Theaterszene vor mir. Oder fast, es ist ja wie, wenn wir heute ein Drehbuch von einem Film schreiben. Und ganz spannend finde ich es hier auf Seite 79, wo er dann sich eben in dieser Erzählerrolle beschreibt. Und dadurch wird die Sache ja noch spannender, weil er uns sagt, guck mal, was ich als Erzähler gerade mache, das dürft ihr jetzt auf ganz nah, dürft ihr mir da folgen. Ich nehme euch mal mit hier, ich lese mal gerade vor. Der Erzähler nimmt sich oft die Freiheit, in die einsamsten Zellen zu schleichen. Dort die Menschen in ihren geheimsten Treiben und Wirken zu belauschen, teilweise ihre nicht ausgesprochenen Gedanken zu erraten und ist sogar so indiskret, die also entdeckten Geheimnisse in die Welt hinaus zu posaunen. So begleiten wir nun auch den Pfarrer Ignaz in das Studierzimmer seines Pfarrhauses. Also so ein kleiner Einschub, der ja ganz allein nur eine strukturelle Funktion hat, zu sagen, Achtung Leute, nicht aufhören, es bleibt spannend und dann auch noch sage ich, was jetzt kommt, das ist das Intimste und die noch nicht ausgesprochenen Geheimnisse und so. Das ist nicht ungeschickt. Es ist jetzt nicht gerade der Pulitzerpreis, aber es ist, er kann es, er kann szenisch schreiben. Ja.
Das ist also die eine Geschichte, diese Liebesgeschichte zwischen Robert und Flora plus, das ist das, Kerstin, was du gerade gelesen hast, nämlich dieser reaktionäre Pfarrer, den es in der Tat auch hier gegeben hat bei den Ereignissen. Überhaupt die Pfarrer, eine Handvoll, hat sich da sehr verkämpft, um gegen die Revolution zu agitieren und sie zu behindern. Dieser Pfarrer betrügt einen anderen, der gern mit Flora zusammen wäre und nutzt sozusagen dessen Wünsche und dessen Liebeskummer aus, um ihn um ganz viel Geld offenbar zu betrügen. Kaiser schildert diesen Pfarrer und wie er denkt und was er treibt, zum einen, weil das ein Teil der Wirklichkeit, der Politik der damaligen Zeit war, und zum anderen, um einfach die Position der massiven Reaktion deutlich zu machen, wie die gedacht und wie die gearbeitet haben.
Aber es ist natürlich auch eine ganz scharfe Kritik an der Institution Kirche überhaupt. Ich meine, dieser Pfarrer treibt diesen Mann in den Selbstmord.
Und das politische Moment beginnt am 1. Mai 1849 mit der Volksversammlung und der anschließenden Gründung des Landesverteidigungsausschusses und der Begründung einer provisorischen Regierung der Pfalz bis hin eben zum Einmarsch der Preußen und bis zur Flucht der Revolutionäre über den Rhein und bis nach Rastatt. Das ist sozusagen der politische Strang. Ein kurzer Abschnitt, wie das Buch, wie die Novelle, wie der Roman überhaupt beginnt. Am 1. Mai 1849 hatte die Stadt Kaiserslautern ein festliches Ansehen. Die meisten Häuser waren mit den deutschen Fahnen, also Schwarz-Rot-Gold ist da gemeint, geschmückt. Die Gewerbe ruhten und in den Straßen wogte es sonntäglich. Die Veranlassung hierzu war von dem geschäftsführenden Ausschusse der pfälzischen Volksvereine gegeben, welcher auf den folgenden Tag, den 2. Mai, eine allgemeine Volksversammlung ausgeschrieben hatte, um darüber zu beratschlagen, welchen Standpunkt die Bevölkerung der Pfalz bei der den deutschen Verhältnissen drohenden Krise einzunehmen habe. Also gemeint ist damit, dass die Nationalversammlung in der Paulskirche ja eine Verfassung beschlossen hatte, die dann für das gesamte Deutsche Reich gelten sollte, die aber ständig von den reaktionären Fürstentümern und Staaten, Feudalstaaten, bekämpft und missachtet und sabotiert wurde.
Also man muss schon sehen, für diesen 2. Mai sagen alle Chroniken, dass es mehr als 10.000 Leute waren, die sich da versammelt haben, ne?
Es ist irgendeine Zahl zwischen 10.000 und 20.000.
Also ja. Karcher sagt, glaube ich, 12.000. Es gibt andere Zeugnisse, die sagen 16. Also das war schon viel. Und man muss bedenken, die Stadt hatte damals 8.000 Anwohner. Also das können nicht nur Kaiserslautern gewesen sein.
Ja, Zitat, Seite 59. Murphy, das schließt an deine Bemerkung an oder an das, was wir vorher gesagt haben. Die pfälzische Bewegung hatte die Aufmerksamkeit von ganz Deutschland auf sich gezogen. Sie beschäftigte die Nationalversammlung und die Zentralgewalt. Man fand es für nötig, einen Reichskommissär in die Pfalz zu senden. Die pfälzischen Reichstagsabgeordneten ersuchten den Reichsminister von Gagern, einen Mann von der linken Seite des Hauses zu nehmen, wozu sich Gagern nur zögernd entschließen konnte. Ein Mitglied der Rechten hätte damals in der Pfalz auch nicht den mindesten Einfluss erlangen können. Die Nachricht von der Ernennung Eisenstucks aus Sachsen, damals Vizepräsident der Nationalversammlung, ward dagegen freudig aufgenommen. In Kaiserslautern dagegen wurde sein Erscheinen mit Jubel begrüßt. Nach gepflogener Absprache mit dem Landesverteidigungsausschuss erließ er, datiert 7. Mai, eine Bekanntmachung, wonach der Landesverteidigungsausschuss als ein Landesausschuss für Verteidigung und Durchführung der deutschen Reichsverfassung bestätigt und dasselbe berechtigt wird. A. Alle ihm erforderlich erscheinenden Maßregeln zur Verteidigung der deutschen Reichsverfassung in der Pfalz einzuleiten. B. Denjenigen Volkswehren und Truppenabteilungen sowie denjenigen Landesbeamten in der Pfalz den Eid auf die Verfassung abzunehmen. Und C. gegen gewaltsame Angriffe auf die Reichsverfassung in der Pfalz äußersten Falles selbstständig einzuschreiten. Man muss einfach diesen legalistischen Aspekt der Revolution betonen auch.
Ja, wobei dieser legalistische Aspekt natürlich auf der Straße lag, weil die Paulskirche hatte eine Verfassung beschlossen und die Verfassung hat ja weitgehende bürgerliche Rechte zum Beispiel auch garantiert. Die waren zu verteidigen gegen Fürstentümer oder gegen Staaten, die dagegen vorgehen wollten, weil es waren natürlich nicht alle Staaten bereit, Pressefreiheit zu gewähren. Zum Beispiel.
Wir hatten in der Pfalz, allein in der kleinen Pfalz, 31 verschiedene Besitztümer, das heißt Fürstentümer, Verwaltungseinheiten, die zu verschiedenen Ländern gehört haben. Wir hatten es vorhin schon angeschnitten. Was sind die Besonderheiten, die Eigenarten dieses Buchs? Also
es enthält Dokumentarisches, weil man kann sich gut vorstellen, dass einzelne Redebeiträge gekennzeichnet sind, genau so gehalten wurden auf irgendwelchen Volksversammlungen in Frankfurt, wo in Kneipen, wo auch immer. Das ist halt einfach unheimlich spannend. Und Kerstin, wie du vorhin gesagt hast, man hat das Gefühl, es wird jetzt entwickelt. Ne? Das macht schon einfach lebendig. Ne?
Es heißt im Vorwort, was ich in getränkten Worten über die Pfälzische Revolution im Jahr 1849 sagte, habe ich nach meiner Auffassung wiedergegeben, jedoch mit dem Bestreben nach unparteiischer, rein objektiver Darstellung. Die Wahrheit, die historischen Tatsachen von der Dichtung oder Erdichtung zu trennen, wird dem Leser nicht schwerfallen. Auch habe ich wohl kaum nötig zu bemerken, dass es mir nicht eingefallen ist, Persönlichkeiten in den engeren Kreis der Novelle zu ziehen. Das heißt, da gibt er ja eigentlich schon das Hauptarbeitsprinzip seines literarischen Vorhabens da bekannt, indem er sagt, ja, das Politische ist faktisch, ist non-fiktional und davon ist das Fiktionale, nämlich offenbar diese Liebesgeschichte zwischen Robert und Flora.
Und er macht noch was Witziges. Er kommentiert zum Teil sehr bös Politik. Was ich da am besten fand, ist dieser Traum, als sie da auf dem Bremer Hof ihre Pfänder einlösen müssen. Und er erzählt dann die 1000 Jahre seit Barbarossa bis heute, erzählt er die deutsche Geschichte. Und es ist so bös, also es ist wirklich so bös. Und dieses nimmt er aber aus der direkten Handlung raus, weil der Benno behauptet, er wäre da in den Kaiserberg gegangen und hätte dort die schlafenden Ritter gefunden. Er wäre danach wieder im Straßengraben aufgewacht. Er nimmt da einen Traum rein, der aber die Politik bitter, bitter bös kommentiert. Und das finde ich natürlich dann schon auch wieder seinem Bemühen nach einer gewissen Objektivität im Politischen toll.
Der Non-Fiction-Charakter der politischen Verhältnisse wird ja noch verstärkt durch die Ortsangaben, die eben nicht fingiert oder fiktionalisiert sind, sondern wir bewegen uns ganz klar in Kaiserslautern, in der Landschaft der Pfalz, die bis auf ein paar Meter heute noch nachvollziehbar ist, Kerstin, das hat dir, glaube ich, so gut gefallen. Also bis heute führt 100, 200 Meter östlich vom Bahnhof ein Viadukt unter der Eisenbahn durch, das dann südlich in den Pfälzer Wald geht, zum Bremer Hof hingeht. Und das beschreibt er schon vor 170 Jahren. Das ist heute noch so. Man weiß genau, wo das ist.
Und ich finde, das ist auch ein ganz besonderer Punkt in der ganzen Erzählung, weil der gar nichts mit dem Rest zu tun hat, sondern wo einfach, habe ich das Gefühl, so diese Liebe zur Heimat mal so kurz mal so richtig schwärmen darf und dann gehen wir wieder zurück. Aber das muss halt sein und es spricht eben jeder Pfälzer Seele aus dem Herzen, wenn er da den Westrich beschreibt. Der Robert spricht da mit der Flora und sagt dann, ich muss Ihnen gestehen, meine Freundin, dass dieser Punkt hier einen ganz eigentümlichen Reiz hat, welcher allen unseren berühmten Aussichten draußen am vorderen Gebirg abgeht. In der großen Rheinebene, welche dort immer den größten Teil des Bildes einnimmt, liegt für mich wenigstens eine gar zu nüchterne Prosa. Und mir erscheint sie mit ihren vielen Städten, Dörfern und Kirchtürmen nicht anders als eine illustrierte Landkarte. Und wie ganz anders hier, Ausrufezeichen. Das Gefühl der Waldeinsamkeit, welches uns hier beschleicht, mit dem düsteren Vordergrund dieser Tannenwelt, wird nicht gestört durch den Blick in die offene Ferne. Die ganze weite Landschaft mit ihrem sanft elegischen Charakter steht in einer so harmonischen Verbindung mit der Abgeschlossenheit dieser Stelle, Flora. Sie sagten, dieser Punkt müsse sich bescheiden zurückziehen. Sie haben recht, bescheidene Zurückgezogenheit ist die eigentliche Physiognomie dieses Bildes und eben sie verleiht ihm diesen eigentümlichen Reiz. Und es geht noch so weiter. Also wo man denkt, oh, da versucht er jetzt aber mal Poet zu sein. Aber wir kennen es ja, so ist es halt im Pfälzerwald. Und auch da finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, sich zu identifizieren. Der Erzähler selber sagt, ich weiß, das mit den politischen Zusammenhängen ist vielleicht manchmal ein bisschen kompliziert, deswegen haben wir auch die Liebesgeschichte, damit es leichter zu verkraften wird. Aber hier mit der Beschreibung der Landschaft ist es ganz einfach für jeden, der einmal da durchgelaufen ist, zu sagen, ah, hier kann ich andocken, hier kann ich mich verankern, das ist das, was ich auch kenne.
Er hat wohl die meiste Zeit hier verbracht. Ich glaube, er wollte tatsächlich auch dieser unmittelbaren Heimat dieses Denkmal auch setzen.
Ne? Es ist ein Denkmal, ja.
Wir haben vorhin darüber geredet, dass Kreischer als Verfasser von Fastnachtsspielen gewohnt war und gelernt hatte, in Dialogen, die auch funktionieren, zu schreiben. Und diese Kenntnisse wendet er auch da an und er wendet sie vor allen Dingen auch an, um die verschiedenen politischen Positionen klar zu machen. Es gibt eine Passage in dem Buch von 20 Seiten, da geht es offenbar um Reden.
Die haben sich getroffen im Gasthof, haben beschlossen, sie reden nicht über Politik, reden dann über alles Mögliche. Und dann sind sie doch bei der Politik. Das erste kriegt er auf eine knappe Seite zusammen. Die Politik sind dann 15 oder 14. Und es ist aber so, dass er dort die Rollen sehr gut verteilt. Er hat dann 5 oder 6 Sprecher, so, und die ihre Einwände vorbringen und wirklich hohe Diskussionskultur. Einer geht auf den anderen ein und das führt er dann auf 15 Seiten vor. Finde ich ganz wunderbar gemacht. Und da ist
die Liebesgeschichte mit der Politik.
Mit der Politik. Vor 40 Jahren sind wir rumgelaufen, das Private ist politisch. Er führt das 150 Jahre vorher schon vor, indem er aus dem Privaten die Politik sich entwickeln lässt, sehr selbstverständlich. Das fand ich schon auch ganz witzig.
Und ich finde, er verstärkt es noch, indem er eine übergeordnete Philosophie da noch mit reinschwingen lässt, ja, mit dieser Gesellschaftskritik, wenn das ist ja das Ende dieser 20 Seiten, von denen du gerade redest, wo sie auch länger darüber diskutieren, wer ist denn die große Masse, beziehungsweise wer ist vernünftig. Und dann wird hier eins nach dem anderen schön sauber abgehandelt, ist es der Adel, betrachten wir den doch mal. Und dann kommt er natürlich zu dem Ergebnis, der Adel ist nicht vernünftig, die Intelligenz ist nicht vernünftig, die Geistlichkeit nicht. Am Ende ist es dann die Arbeit. Ich finde, es hat so den Eindruck, jetzt gehen wir ganz übergeordnet in philosophische Bereiche. Das ist ein bisschen weiter weg von der Alltagspolitik, um die es da geht. Verstärkt die aber natürlich, weil sie sagen, wir können auch darüber philosophieren. Das finde ich auch nochmal ganz geschickt gemacht, um den Leuten sozusagen ein bisschen mehr das Recht zu verleihen oder sie zu rechtfertigen, dass sie so politisch reden dürfen.
Oder man könnte auch noch sagen, dass das die richtige Art ist, politisch zu agieren. Und wenn man spekuliert, dann muss man schon sagen, er ist sicher kein Kommunist, aber wenn man ihn verortet, muss man ihn ganz nah dort verorten. Ne? Da sieht man dann auch wieder, dass er durchaus eine gute politische Bildung beziehungsweise auch einen politischen Impetus hat. Und dieses, muss ich jetzt nochmal sagen, geschickt macht.
Weil es kommt eben nicht mit der Faust, wie man es so eigentlich gerade bei diesem Inhalt vielleicht erwarten würde, sondern er macht es sehr klug, es geht über zwei Seiten und er entwickelt es sehr geschickt, indem er erstmal die anderen Stärken ausspielt und am Schluss dann, ich fand es verwunderlich, dass er mit der Arbeit endet und vorher die Intelligenz und die Geistlichkeit, nee, die sind es auch nicht. Also ich finde, das ist eine sehr geschickte Stelle.
Ist es Dokumentarliteratur? Haben wir mit der Freischallerin 150 Jahre, bevor der Begriff eigentlich aufkommt, also 1960 folgende, kam er zu was wie Dokumentarliteratur?
Hat natürlich dokumentarische Teile ganz arg drin, die ich finde es auch wunderbar, wenn man kennt das aus den Geschichtsbüchern, aber ich habe es noch selten so auf den Punkt gebracht gekriegt, auch mit den ganzen Anmerkungen, dass man diese ganzen Orte schön ordnen kann und so, aber dann mit der Liebesgeschichte auch, so wie er das vermittelt, ich finde, das hat einen anderen Charakter als Dokumentarliteratur.
Finde ich auch, dass es einen anderen Charakter hat, weil von Dokumentar würde ich dann ja schon erwarten, dass ich es eindeutig zuordnen kann. Und das hat er ja nicht gemacht. Ne? Er hat sich Figuren zurechtgelegt, die sozusagen Archetypen sind.
Ja, schon dokumentarische Züge, dass er natürlich die Quellen nicht zitiert. Aber er versucht doch immer zu sagen, wenn er neue Charaktere einführt oder was, die Lebensdaten, wo die herkommen. Oder bei dem Fenner von Fenneberg sagt er irgendwann, und zwei Monate später war der wieder komplett vergessen, obwohl er da mal wichtig war. Also wir werden schon ein bisschen an der Hand genommen und es wird eingeordnet. Und die Figuren werden als historische Figuren schon verankert und belegt eigentlich mit Ort und Datum.
Also das Wörterbuch Deutsch definiert Dokumentarliteratur, ich zitiere, gesellschaftskritisch und politisch orientierte Literatur, ist die Freischallerin zweifelsohne, die auf Dokumente und Fakten zurückgreift und nahe am faktischen Geschehen bleibt. Wir wissen, dass die Tabakmanufaktur seines Bruders praktisch im Nachbarhaus des Gasthofs zum Donnersberg war, in dem praktisch alle Auswärtigen gewohnt haben, die großen Reden in der Fruchthalle gehalten haben. Also Kaiser war mitten unter ihnen, allein schon aufgrund der Wohn- und der Lebensverhältnisse. Ob er mitstenografiert hat bei den Reden, wissen wir natürlich nicht, aber hat sie sicher nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben, indem er sie seinen Figuren, die im Roman vorkommen, in den Mund gelegt hat.
Ja, also und er muss auch recherchiert haben. Ja. Also so wie das, die vielen Anmerkungen, die drin sind. Und er versucht ja oft, um es nicht zu komplex zu machen, in den Anmerkungen noch ein paar Sachen zu ergänzen. Das sind ja nicht nur Daten, auch inhaltlich
was. Die meisten Anmerkungen sind später hinzugefügt, nicht? Aber es sind eben auch Anmerkungen von ihm. Ne? Und er gibt ja dann auch tatsächliche Presse an. Also die Zeitungen und die Blätter, die er anführt, hat es gegeben. Und man kann schon davon ausgehen, dass die dann auch diese Richtung hatten oder dass er das dort gefunden hat.
Wir sind uns ja einig, dass Dokumentarliteratur, das, was wir in der Literaturgeschichte damit bezeichnen, erst um 1960 und folgende rum angefangen hat. Aber es ist einfach verblüffend, dass es und wie stark ist das vorher schon in einem deutschen oder insbesondere in einem Roman hier aus dem Südwesten gegeben hat. Ein Punkt, über den wir unbedingt reden müssen, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist die Rolle von Flora, mit der Kascha etwas ganz Überraschendes macht, nämlich er lässt sie nicht nur das hübsche, schöne Liebchen sein, die es ablehnt, die damals übliche Frauenrolle einzunehmen und die darauf besteht, mit den Männern als Bewaffnete in den Kampf gegen die preußischen Truppen zu ziehen und die später auch stirbt. Ist das feministisch, protofeministisch?
Ich glaube, es ist tatsächlich über zwei Ecken rum auch dokumentarisch, weil die Frauen in der Zeit doch zum ersten Mal oder da besonders stark politisch überhaupt angesprochen worden sind. Das fing ja mit dem Hambacher Fest schon an, als Siebenpfeifer aufrief, dass alle in der Bevölkerung an dem Hambacher Fest teilnehmen sollen, um für die Freiheit zu kämpfen, sind ausdrücklich auch die Frauen und zwar aus allen Schichten angesprochen. Und dass dann ein paar Jahre später in dieser Novelle auch eine Frau so eine tragende Rolle spielt. Mir ist da sofort eingefallen, dass das noch dieser Geist ist, der vom Hambacher Fest weiterweht, weil das wohl wirklich ein Erweckungsfanal war für die Frauen, auch dass sie überhaupt mal dabei sein dürfen und eben nicht nur als schmückendes Beiwerk. Es war ein erstes Signal, dass sie auch geistig in der Lage sind zu verstehen, was da ist und dass sie ein Bewusstsein haben für politische Zusammenhänge. Ich finde das logisch weitergeführt eigentlich. Das ist ja nichts Neues hier.
Und es ist ja auch so, dass in der 48er, 49er Revolution an diversen Orten Frauen sehr tragende Rollen hatten. Und auch Karcher zitiert im Buch selber zwei oder drei Stellen, wo Frauen das gemacht haben. Unter anderem diese Kirchheim-Bolandener-Geschichte zitiert er ja auch. Und er zitiert auch Dresden.
Also ich glaube, man kann die Frauen nicht trennen von den politischen Vorgängen dieser Zeit. Also in Kirchheim-Boland war es ja zum Beispiel diese Mathilde Hitzfeld. Da gibt es ja auch ein Bild, da ist sie wie dieses französische Delacroix-Bild, die Freiheit führt das Volk, so ist die da dargestellt. Dass Frauen solche Funktionen hatten, ist wohl immer wieder vorgekommen.
Die Literaturgeschichte geht davon aus, dass nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen vielleicht die Frau Blenker, das war eine Ehefrau eines Generals der Revolution von 48, 49, die tatsächlich mit in den Kampf gezogen ist, in gewisser Weise Vorbild für diese Flora war. Es gibt andere Figuren, du hast die Mathilde Hitzfeld erwähnt, die Mathilde Franziska Anneke zum Beispiel, ist auch als bewaffnete Meldegängerin mit ihrem Mann in den Kampf dieses 1849er Feldzugs gezogen. Und sie war selbst auch Autorin, bevor sie über die Schweiz in die USA flüchten musste, ihre Memoiren aus dem Badefelsischen Feldzug geschrieben. Die gibt es, die sind erhältlich. Und sie ist dann später übrigens in den USA zu einer ganz wichtigen Vorreiterin der Frauenbewegung, der US-amerikanischen Frauenbewegung geworden. 1850 hat Kaiser offensichtlich diesen Roman beendet, das ist klar, nämlich von 1850 datiert das Vorwort. Er ist 1851 erschienen und sehr schnell von der Bildfläche verschwunden, was in der danach einsetzenden Restauration ja überhaupt kein Wunder war, vermutlich war er verboten, ich weiß es nicht. Es sind vom Original noch ganze 5 Exemplare erhalten. Helmut G. Hasis, ein Schwabe, hat sie im Rahmen seiner Forschungen der deutschen Befreiungs- und Freiheitsbewegungen zufällig, muss man sagen, wiederentdeckt, war begeistert davon und es ist ihm gelungen, einen Verlag zu finden, nämlich den damaligen Verlag Roter Stern in Frankfurt, den K.D. Wolf geleitet hat. Das war ein großes Verdienst 1977, diese Ausgabe, in der wir hier alle blättern, herauszubringen, versehen mit Vorwort, mit ausführlichem Nachwort, mit Bibliografien, ein Kartenmaterial, auch mit Vorschlägen zur didaktischen Verwendung in der Schule. Ich erinnere mich noch daran, wie die Leute sofort die Nase gerümpft haben, als man gesagt hat, ja, Verlag ist der Rote Stern in Frankfurt. Ist dieser wunderbare Roman, der unverzichtbar ist, beim Gang an die Quellen der Demokratie hier in der Region sofort wieder untergegangen. Ich glaube, dass er nur wahrgenommen wurde von den Linken und heute ist er wieder vergessen. Das Buch ist nicht aufgelegt. Man muss also in Antiquariaten stöbern, im Internet stöbern. Da kann man noch einige Exemplare aufgreifen. Es ist natürlich eine Riesenschande, dass es so ist, weil es eines der ganz wenigen und ganz wichtigen Bücher ist, die in Romanform oder Novellenform versuchen, die Wurzeln der Demokratie zu zeigen.
Ja, und es ist natürlich noch was anderes auch ganz wesentlich. Es ist ein ganz frühes Beispiel für einen politischen, zeitgeschichtlichen Roman, weil das war ja Zeitgeschichte, ne? Der hat ja unmittelbar quasi aus der Handlung herausgeschrieben.
Etwas mitgeschrieben.
Ja, genau, so ungefähr. Ne? Wir haben nach 89 immer den Roman zur Wende geredet, die ersten, die einigermaßen lesbar waren, sind 93, 94 erschienen und wir kriegen heute immer noch was geliefert. Da war Karcher dann schon eminent schnell. Das zeigt auch, dass politisches Erzählen nicht im 20. Jahrhundert erfunden wurde, sondern dass das früher erfunden wurde und dass es auch Autoren gab, die das befördert haben und da gehört Karcher einfach dazu.
Also wenn man es googelt, findet man sie noch in Antiquariaten im Internet. Sie kostet je nach Erhaltungszustand zwischen 5 und 10 oder 12 Euro eben, also diese Frankfurter Ausgabe von 1977. Das Problem ist aber, dass sie weder die Deutschlehrer noch die Menschen, die von der Notwendigkeit reden, dass wir uns auf unsere demokratischen Wurzeln besinnen müssten. Die kennen sie auch nicht. Wie gesagt, ich finde es eigentlich eine Schande, dass weder Bezirksverband noch Landesregierung, und da gibt es ja Institutionen, die das machen könnten, mal die 10.000 oder 20.000 Euro in die Hand nehmen, um eine Neuauflage, man könnte das ja nachdrucken, vermutlich ist der Satz noch erhalten, zu ermöglichen und das Buch im normalen Vertrieb bereitzustellen.
Das wäre überhaupt nicht so schwierig, das als BOD zu machen, also Print on Demand. Das wäre ja kein Risiko. Und da braucht man keine 10.000 Euro, sondern da braucht man vielleicht 1.500, um es dann lieferbar zu halten. Also das wäre sicher möglich, da muss man sich nur um die Rechte kümmern im Grunde.
Aber es ist natürlich so, und das fällt mir gerade auf, weil ich gerade in Zweibrücken war, in dieser sehr spannenden Ausstellung Aus dem Schatten ins Licht, starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte. Da ist zum Beispiel diese Mathilde Hitzfeld, die bei den Barrikaden in Kirchheimbolanden dabei war, mit drin. Oder Philippine Christine, eine Frau um 1700, die schon komplett in Soldatenmontur im Krieg mitgekämpft hat und so. Und das war extrem schwierig, Quellen zu finden, weil es um Frauen geht und weil einfach seit vielen Jahrhunderten die Geschichtsschreibung immer und auch die literarische, alles was literarisch verfasst wird, ist von Männern dominiert. Das ist einfach bis heute so. Und wir kennen bis heute Frauen, die unter männlichem Pseudonym geschrieben haben und so. Es ist nach wie vor wohl ein Problem für die männlich dominierte Literatur und Geschichtsschreibung, wenn es um Frauen geht. Man weiß es nicht, ja.
Da muss ich jetzt noch eine Anekdote anfügen. Es gab ja in der Stadt mal eine Stadtzeitung, die hieß Die Freischärlerin. Nach dieser Novelle, und wir haben in den 5 Jahren, in denen die Zeitung erschienen ist, die Novelle abgedruckt da drin. Es gab unheimlich viel Gegenwind, die Zeitung Freischärlerin zu nennen, und es gab unheimlich viel Gegenwind, diese Novelle abzudrucken. Wir haben damals den Roten Stern gefragt, ob wir das dürfen, und die haben gesagt, ja klar, könnt ihr machen. Ihr müsst halt nennen, wo es her ist und so.
Das heißt, die Leute haben einfach keine Ahnung gehabt.
Ja, so natürlich
muss
nicht.
Man sagen, nee. Von ihren eigenen demokratischen Wurzeln. Denn es war ja jetzt nicht irgendwie eine stalinistische oder maoistische Revolution, um die es da ging, sondern es ging genau um die bürgerlichen Freiheiten, die sie damals und jetzt in Anspruch nehmen. Das Buch endet mit einem natürlich fingierten Brief von Robert an Edmund, also an seinen Freund. Diesen Brief schreibt Robert aus den USA, aus der sogenannten Neupfalz im Ohio-Staate, den 1. August 1850. Auch das ist natürlich typisch, denn sehr viele Freischärler, denen es gelungen ist, über die Schweiz meistens zu fliehen, sind dann am Ende in die USA gegangen. Auch Mathilde Franziska Anneke zum Beispiel. Da schreibt also dieser Robert an seinen Freund: Der schaurige, eisige Winter ist eingetreten. Wird ihm je wieder ein Frühling folgen? Er wird kommen. Nach den Naturgesetzen muss er kommen. Wann aber? Es gibt keine Wetterkunde, die das berechnen kann. Hier ist Frühling. Amerika steht noch im Frühlingsalter. Es hat noch eine reiche Zukunft. Und doch ist jener Frühling nicht derselbe, wie ich ihn mir für Deutschland, für Europa erträumt hatte. Ich habe alle Staaten bereist. In keinem fand ich, was ich suchte. Am schmerzlichsten berührte mich aber in den südlichen Staaten der traurige Zustand der schwarzen Sklaven. Sklaven, furchtbar misshandelte Sklaven in dem Musterlande der Freiheit. Es ist Wahnsinn. Fort, fort aus diesen Plantagen. Jetzt habe ich mich hierher zurückgezogen, wo Benno eine freundliche Farm besitzt und glücklich ist mit seinem lieben Weibe. Auch sie haben ein allerliebstes Söhnchen, ihr Beneidenswerten. Bei euch ist Leben, ich habe nur die Erinnerung. Ich werde mich daher auch nie in Amerika heimisch finden. Was mich noch fesselt, ist in der alten Welt. Schick mir doch in deinem nächsten Brief eine Blume vom Grabeshügel bei Gernsbach, also diesem Grabeshügel, in dem Flora begraben liegt.
Und dass so ein Buch dann so vergessen wird, ist schon bedenklich.
Vielleicht schaffen wir es ja durch diesen kleinen Beitrag, den einen oder anderen anzuschubsen, dass es doch wieder aufgelegt wird. Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 14 zu dem Roman Die Freischärlerin von Friedrich Albrecht Karcher, der vor 170 Jahren in Kaiserslautern erschienen ist. Meine Gesprächspartner waren die SWR-Redakteurin und Lyrikperformerin Kerstin Bachtler und der Buchhändler Murphy Burkhardt. Mein Name ist Theo Schneider.